Audio Now.
In dieser Folge zwei Männer mit Schlachtungsfantasien, wo die Grenzen der freiwilligen Körperverletzung sind und ob der Tattoo-Effekt noch relevant ist.
Im September 2010 durfte übrigens der Journalist Günther Stampf 3 exklusive Interviews mit Armin Meiwes, dem sogenannten Kannibalen von Rothenburg, im Gefängnis aufnehmen. Und alle Audioaufnahmen aus dieser Folge sind aus diesem Interview.
Eine kleine Warnung am Anfang. In diesem Podcast sprechen wir über Kannibalismus, Vergewaltigung, Zerstückelung und Mord.
Und bevor wir jetzt mit dem nächsten Fall gleich richtig loslegen, wollten wir uns einmal bedanken, und zwar bei euch da draußen, also liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für das viele Feedback, was ihr uns jetzt schon zukommen lasst, ob nun per E-Mail oder vor allem über unsere Social-Media-Kanäle, sei es als Nachricht und vor allem auch in den Kommentaren unter den Beiträgen zu den jeweiligen Folgen. Wir sind so happy zu sehen, dass euch der neue Podcast, den wir hier ins Leben gerufen haben, auch so gut gefällt. Und es macht total viel Spaß zu verfolgen, wie heiß ihr über die Fälle mitdiskutiert, ja, und wie ihr die teilweise auch mitfühlt und wie mutig einige von euch auch uns ihre Geschichten erzählen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und bitte macht das unbedingt weiter so. Wir freuen uns auch immer riesig, wenn wir sehen, dass ihr auf der Böse-Skala mitbietet. Also macht genauso weiter. Wir sind super glücklich und sehr, sehr dankbar. Und wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, generelles Feedback habt, kontaktiert uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Schreibt es uns als Kommentar unter einem Beitrag zum Podcast oder auch einfach gerne als private Nachricht. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Wie immer kennen wir beide den Fall, aber heute erzähle ich die Geschichte.
Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schauer.
Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin.
Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt.
In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen, die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse?
Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun?
Wir befinden uns aktuell in Essen-Holsterhausen. Hier wächst Armin Meiwes, geboren am 1. Dezember 1961, mit seiner Familie auf. Zu seiner Familie gehören die beiden Eltern und seine beiden älteren Halbbrüder. Armin ist ein totales Papakind, so bezeichnet er sich selbst. Umso schlimmer ist es für Armin, als sein Vater die Familie verlässt, da ist er ungefähr 7 Jahre alt. Im September 2010 durfte der Hamburger Journalist Günther Stampf mit Armin Meiwes 3 Interviews im Gefängnis führen. In einem davon sagt Armin über das Verlassen seines Vaters Folgendes.
Ich weiß nicht, ob ein Streit vorher zwischen meiner Mutter und meinem Vater vorhergegangen ist. Auf jeden Fall kam es irgendwie aus heiterem Himmel und er geht weg. Und ich hinter dem Wagen, wir waren... Ich war mit Nachbarskindern auf einem Feld nebenan und haben gespielt. Und dann ist er eben gefahren und dann ich schreiend, brüllend hinterher, bleib hier. Und
haben Sie
er ist eben einfach weitergefahren.
Kurz darauf gehen seine beiden älteren Halbbrüder nach Berlin. Ein halbes Jahr später stirbt seine Oma und Armin wächst alleine bei seiner Mutter auf. Ab diesem Zeitpunkt fühlt er sich sehr einsam und verlassen. Armin hat Freunde und Freundinnen und ist auch ganz beliebt bei den Mädchen und hat auf jeden Fall einen sozialen Kreis. Trotzdem fühlt er sich total alleine innerlich, sodass er irgendwann auch einen imaginären Freund erfindet, der quasi einen seiner älteren Brüder ersetzen soll. Er merkt aber auch, dass der imaginäre Freund nicht in Wirklichkeit da ist und das ist auch der Zeitpunkt, in dem er zum ersten Mal kannibalistische Fantasien entwickelt. Da ist Armin ungefähr 12 Jahre alt. Die Nachbarn von Armin schlachten regelmäßig Schweine. Armin guckt immer öfter dabei zu und das fasziniert ihn. Zu diesem Zeitpunkt wird der Keim gelegt für alles, was später kommt. Armin hält in der Schule auch immer wieder nach Jungen Ausschau, die er sich als Bruder vorstellen kann. Die Vorstellung daran, diese Jungs einzuverleiben, bringt ihn zum Unanieren. Das Gefühl von Einsamkeit wird dadurch weniger, wird er später sagen. Mit 16 oder 17 Jahren stellt sich Armin dann das erste Mal vor, wie er einen Schulkameraden vergewaltigt, betäubt und tötet. Im Interview dem Journalisten Günther Stampf gegenüber sagt er darüber auch 2010 Folgendes.
Ich war mehr oder weniger praktisch in mir selbst gefangen und habe mich in mir selbst ja versteckt. Und dann auch die Angst, eben dann darüber zu sprechen, war es ja, was das Ganze dann vielleicht noch weiter gesteigert hat.
Armin wusste, dass das, was er da träumt, nicht richtig ist. Deswegen öffnet er sich auch niemanden und meidet den Kontakt zu Leuten, bei denen er sich eine engere Bindung vorstellen kann. Aus Angst, dass er denen dann von seinen Fantasien erzählt. Er macht einen Abschluss an der Hauptschule, fängt dann eine kaufmännische Ausbildung an, die er aber abbricht. 1981 verpflichtet er sich für 12 Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Armin ist sogar während der Bundeswehrzeit verlobt mit einer Frau. Er bezeichnet sich selbst auch nicht als homosexuell, sondern als bi. Die Verlobung scheitert dann aber. Danach will er erstmal keine Beziehung mehr. Im Jahr 1999 findet Armin Meiwes seine Mutter tot im gemeinsamen Zuhause auf. Er beginnt deswegen wieder Kontakt zu seinen Mitmenschen zu suchen. Im Internet stößt er auf Kannibalenseiten, wo verschiedene Menschen Anzeigen schalten. Über diese Anzeigen sagt er dann auch im Interview mit dem Journalisten Günter Stampf 2010,
ich dachte zunächst, es ist Fantasie, aber auch wie die Anzeigen gestaltet waren, es war so, dass man es eigentlich gar nicht glauben konnte. Ne? Da bieten sich Leute also tatsächlich an, sich selbst verspeisen zu lassen und andere entsprechend, um entsprechend Leute zu suchen.
Er sucht also bei diesen Kontaktanzeigen nach Menschen, die bereit sind, sich als ein Kannibalismusopfer zur Verfügung zu stellen. Bei den ersten beiden Kontakten, mit denen er schreibt, ist er noch unter seiner richtigen E-Mail-Adresse angemeldet. Danach benennt er sich um in Frankie. Unter diesem Pseudonym schreibt er nun immer wieder mit verschiedenen Männern. Armin ist so in seiner Welt gefangen, dass das für ihn normal ist. Dazu sagt er später auch im Interview mit dem Journalisten Günter Stampf 2010.
Aber es war eigentlich so, dass man sich dann gegenseitig hochgeschaukelt hat und dann eigentlich vollkommen den Blick der Realität verloren hat. Und das ist natürlich eben auch die Gefahr von dem Internet. Man redet darüber und steigert sich eigentlich so sehr da hinein, dass das eben dann eigentlich zur Normalität wird.
Im Februar 2001 wird aus der Fantasie dann auch Realität. Hier sieht er eine Anzeige im Internet. Darin steht, ich biete an, mich bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Hinter dieser Anzeige steht der 43-jährige Diplom-Ingenieur Bernd Jürgen Brandes, der zu dem Zeitpunkt in leitender Position bei der Siemens AG in Berlin angestellt ist. Armin bewirbt sich sozusagen bei ihm auf diese Anzeige und sagt ihm, er hat ein eigenes Haus, in dem er alleine lebt und einen Schlachtraum vorbereitet hat. Armin bekommt von Bernd Jürgen Brandes dessen Vorstellungen beschrieben. Die sehen so aus, dass er auf jeden Fall sein Geschlechtsteil abgeschnitten haben will und es danach selbst auch essen möchte. Ganz wichtig ist ihm, dass er nicht im Krankenhaus landet, sondern wirklich stirbt. Bernd bereitet also alles vor, dass niemand nach ihm suchen wird. Er nimmt sich auf Arbeit Urlaub und sagt seinen Kollegen und Kolleginnen, dass er nach England fährt. Armin soll auf keinen Fall in Verdacht geraten und bestraft werden dafür. Bernd legt die Termine fest. Armin will ihn eigentlich mindestens eine Woche richtig kennenlernen, bevor er die Verstümmelung vornimmt. Schließlich ist ja dann Bernd sein Bruder, in Anführungsstrichen, der für immer in ihm ist. So beschreibt es Armin später. Bernd entscheidet sich dann für den 9. März 2001. An dem Tag holt Armin ihn vom Kasseler Bahnhof ab. Sie fahren gemeinsam zu Armin nach Hause, wo sich Bernd sofort auszieht. Armin sagt später, dass ihm die Situation äußerst unangenehm war, weil Nachbarn sie durch das Fenster hätten beobachten können. Aber Armin findet Bernd gut, sagt er in dem Interview mit Günter Stampf.
Und er sah toll aus, also hat eine gute sportliche Figur, von daher war schon so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also er war ein sehr netter und sympathischer Mensch.
Die beiden schauen sich den Schlachtraum an und Bernd möchte direkt Sex mit Armin haben, bei dem Armin ihm das Geschlechtsteil abbeißen soll. In seiner Vorstellung sollte Armin sein Fleisch von den Knochen abkauen. Als die beiden dann Sex haben, merkt aber Bernd, dass Armin das Fleisch nicht abbeißen kann, obwohl er es versucht. Bernd will das alles abbrechen und die beiden Männer fahren zum Bahnhof zurück, damit Bernd wieder nach Hause fahren kann. Am Bahnhof angekommen hat es sich Bernd wieder anders überlegt. Er möchte jetzt, dass Armin ihm das Geschlechtsteil mit einem Messer abschneidet. Um die Schmerzen zu ertragen, holt er Hustensaft und Schlaftabletten, damit er müde wird. Die beiden fahren wieder ins Haus von Armin. Es ist jetzt so 15.30 Uhr, 16 Uhr. Dort geht Bernd sofort in den Schlachtraum und zieht sich aus, legt sich ins Bett, aber er wird einfach nicht müde. Um 18 Uhr bittet er Armin, dass er ihm jetzt sofort den Penis abschneidet. Armin stellt seine Kamera auf, um das Ganze zu filmen. Bernd möchte sich das nämlich danach auch noch einmal anschauen. Mit einem Messer versucht Armin nun, das Glied abzuschneiden. Das geht aber nicht so richtig, weil das Messer zu stumpf ist. Bernd ist währenddessen nicht gefesselt und steht am Tisch. Armin beschreibt die Situation im Interview mit Günter Stampf 2010 als sehr unangenehm.
Und dann eben den zweiten Versuch gestartet.
Wie war das?
Na gut, es war eben auch, für mich war es unangenehm und auch ekelhaft. Aber
ja, für ihn vor allem, oder? Hm? Für ihn vor allem.
Für ihn war es schön.
Der zweite Versuch funktioniert dann auch und es geht relativ schnell. Bernd ist aber nicht glücklich, weil es nicht so sehr weh tut, wie er sich erhofft hat, erzählt Armin später. Armin verbindet die Wunde. Bernd ist noch bei Bewusstsein und möchte das Fleisch essen. Er ist aber enttäuscht, weil das nicht schmeckt und deswegen schlägt Armin vor, das Fleisch in der Pfanne zuzubereiten. Mit Knoblauchpulver brät er es also an und bringt es Bernd. Bernd isst es, ist aber wieder enttäuscht. Er sagt Armin, dass er ihn abstechen soll, sobald er ohnmächtig ist. Bernds größte Sorge ist, dass Armin noch einen Krankenwagen ruft und er so gerettet wird. Zeit vergeht. Und gegen 2.30 Uhr nachts hört Armin ein Poltern. Er schaut nach Bernd und findet ihn zusammengebrochen neben dem Bett liegen. Armin denkt, dass Bernd tot ist. Er hat ihn ja stundenlang ausbluten lassen. Er stellt die Kamera wieder auf, legt Bernd auf den Tisch, den er Schlachtbank nennt, und fixiert ihn. Auf dem Video ist zu sehen, dass er Bernd noch auf den Mund küsst, bevor er ihn dann in seinen Hals sticht. Im Interview mit Günter Stampf 2010 beschreibt Armin die Situation folgendermaßen.
Dann entsprechend gebetet und dann ich wusste in dem Moment selbst auch nicht, was ich machen soll. Und hatten wir nun auch überlegt, soll ich jetzt einen Teufel anbeten oder einen Gott oder wen auch immer. Und habe dann entsprechend Gott um Vergebung gebeten. Und
Armin vergräbt den Kopf, die Füße und die Hände in seinem Garten in einem feierlichen Rahmen. Das erste Stück von Bernd, was Armin isst, ist ein Stück aus seinem Rücken. Die anderen Teile schneidet er in portionsgerechte Stücke und friert sie dann ein. Er beschreibt den ersten Bissen als ein komisches Gefühl. Das ist das, was er sich jahrelang herbeigesehnt hat. Er hat das Gefühl, dass nun eine innere Bindung da ist. Und er wird nicht überführt, erstmal. Keiner sucht nach Bernd, da er angeblich im Urlaub ist und dann als vermisst gemeldet wird. Seine Leichenteile werden erst viel später entdeckt. Nach Bernd trifft sich Armin noch mit 4 weiteren Männern. Einem Koch in einem Hotel, einem Hotelmanager aus Dubai, einem Studenten und einem Zahnarzt. Aber keinen von ihnen bringt er um. Er lässt sie nur mit den Füßen von der Decke hängen, macht Fotos davon, zeichnet Schnitte mit Buntstiften auf den Körpern ein. Am 10. Dezember 2002 wird Armin im Zuge einer Hausdurchsuchung verhaftet. Vorerst wegen Gewaltdarstellung im Internet. Die Polizei kommt auf ihn, weil ihn ein Student aus Innsbruck angezeigt hat. Er hatte auf eine Internetkontaktanzeige von Armin geantwortet und Armin hat ihm gegenüber angedeutet, dass er ja schon mal einen Menschen geschlachtet hat. In Armins Haus findet die Polizei das Video, das Armin gemacht hat, das Fleisch von Bernd Brandes in der Gefriertruhe und den Schlachtraum mit allen Requisiten. In der Vernehmung sagt Armin erstmal nichts. Nach 3 Stunden wird er wieder nach Hause gebracht. Dann nimmt er sich Urlaub bei der Arbeit und ruft einen Verteidiger an. Er weiß, dass es nicht lange dauert, bis die BeamtInnen merken, dass das Fleisch aus der Gefriertruhe kein tierisches Fleisch, sondern menschliches ist. Im Büro seines Verteidigers ruft dieser dann auch die Polizei und Armin wird verhaftet und in die JVA Kassel-Wehlheiden eingewiesen.
Mir wird auch jedes Mal ein bisschen schlecht, wenn ich diese Story höre.
Ja.
Jedes Mal.
Als ich die Story das erste Mal gehört habe, saß ich gerade beim Mittagessen. Es war schön. War sehr schön. Nicht. Aber Julia, ich muss echt sagen, es ist ja irgendwie schon wirklich gruselig, dass es so Foren gibt für Menschen mit solchen Neigungen. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, wobei das auch irgendwie ein bisschen, naja, blauäugig ist, weil es gibt ja irgendwie für alles und jeden was im Internet. Aber das zeigt ja auch, dass anscheinend wirklich viele Menschen da draußen sind, die so kannibalistische Triebe haben. Wie viele Menschen haben denn diese Triebe? Kannst du mir das sagen?
Ja, also laut Bundeskriminalamt sind bundesweit zwar nur Einzelfälle bekannt, es ist aber durch die Netzwerke davon auszugehen, dass es deutschlandweit mehrere tausend Menschen gibt, die sich in der Kannibalismus-Szene einordnen lassen. Also es ist schwierig, genau Zahlen zu nennen, da manche Menschen auch mehrere Accounts haben und das Gebiet des Kannibalismus, ich will eigentlich sagen, natürlich generell noch wenig erforscht ist. Auch es gibt natürlich viele Pseudonyme. Also das ist ja jetzt nicht so, dass jeder sich direkt identifiziert. Was wir aber wissen, ist, dass weitaus mehr Opfer existieren, die geschlachtet werden möchten, als TäterInnen, die schlachten möchten. Und die Wörter schlachten und geschlachtet werden in den Kannibalismusforen tatsächlich immer genauso verwendet. Das ist ja bei Bernd Brandes genau dasselbe. Also er gehört ja auch zu denen, die geschlachtet werden möchten. Und laut der Staatsanwaltschaft litt er unter einer extremen Form des Masochismus und nicht mehr kontrollierbaren Selbstvernichtungsfantasien.
Das heißt, das sind ja die Menschen, die das Verlangen haben, dem Körper selber etwas anzutun. Also sich Schaden zuzufügen, weh zu tun, Schmerz zu empfinden. Da stellt sich ja die Frage, ist es nicht in Ordnung, wenn ich mir selber zum Beispiel einen Arm abschneiden möchte? Also das klingt jetzt blöd, aber ich bin ja tätowiert und gepierst und das ist ja auch eine Form von Körperverletzung. Ich füge mir damit ja auch Schmerz und Schaden zu und das ist ja wiederum legal.
Ja, aber es gibt natürlich Grenzen. Also in Deutschland ist zum Beispiel eine Amputation ohne medizinische Indikation verboten. Also du kannst dir nicht und ich kann dir auch theoretisch nicht den Arm abschneiden, auch wenn du es möchtest. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin so eine Amputation durchführen würde, müsste er oder sie mit einer Freiheitsstrafe von 3 bis 10 Jahren rechnen. Maßgeblich ist hier der Absatz 228. Dort heißt es, dass der Täter oder die Täterin trotz Einwilligung rechtswidrig handelt, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die, in Anführungszeichen, guten Sitten verstößt. Also grundsätzlich kommt es durch die Einwilligung einer verletzten Person dazu, dass die Rechtswidrigkeit entfällt. Also hier ist halt ist etwas kompliziert, aber ärztliche Eingriffe sind zum Beispiel auch Körperverletzungen. Durch die Einwilligung nach vorheriger Aufklärung entfällt dann aber die Rechtswidrigkeit. Also ich kann als Person grundsätzlich auch in bestandsgefährdete Behandlung einwilligen, zum Beispiel bei gefährlichen Operationen. Die Einwilligung muss von einer einwilligungsfähigen Person abgegeben werden. Also grob gesagt, muss die Person von dem Verlauf und den Folgen der Verletzung informiert werden. Also wann Sittenwidrigkeit gegeben ist, das ist sehr umstritten. Also die Rechtsprechung spricht davon, dass die Tat gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoßen muss, um sittenwidrig zu sein. Also hier gibt es auf jeden Fall auch Subjektivität.
Okay. Und auch die Einwilligung in eine Tötung ist nicht möglich, richtig?
Richtig.
Was ich ja auch sehr interessant finde in dem Zusammenhang mit dem ganzen Thema jetzt, ist der Bereich, Achtung, schlüpfrig, BDSM. Da lassen sich Menschen ja auch freiwillig verletzen.
Ja, und die gegenseitige Einverständnis ausgeübten BDSM-Praktiken sind in Deutschland im Regelfall nicht strafbar. Das ist anders als in England. Also in England gibt es viele BDSM-Praktiken, die zwar oft nicht vor Gericht landen, aber dennoch strafbar sind. Also das ist tatsächlich anders in Deutschland als in manchen anderen Ländern. Allerdings im Rahmen von Handlungen aus dem Bereich BDSM können einige Straftatbestände relevant werden. Also die Strafbestände, die relevant werden, sind zum Beispiel sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch, widerstandsunfähige Personen, Beleidigung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung. Also es gibt schon einige Sachen, die relevant werden können, aber das ist ja auch in anderen Sexsituationen auch der Fall. Es ist jetzt nicht nur bei BDSM. Es kann nur vielleicht ein bisschen schneller dazu kommen bei BDSM.
Dafür gibt es ja dann auch ein Safe Word.
Richtig.
Um Schlimmeres zu vermeiden, beziehungsweise noch unterscheiden zu können zwischen, was ist jetzt noch erwünschter Schmerz und wo werden doch Grenzen überschritten?
Klar, und in der BDSM-Szene ist natürlich Einwilligung, würde ich sagen, noch größeres Thema vielleicht sogar als in vielen anderen Szenen. Also es ist einfach wahnsinnig Thema, wo die Grenzen sind, dass man sie nicht überschreitet.
Ja.
Genau, und wie du ja gesagt hast, es gibt ja oft ein Safe Word, welches dem Gegenüber zeigt, wann es zu viel wird. Und wenn darauf nicht geachtet wird, dann wird es zur Straftat. Aber es ist ja eigentlich klar. Also diese Einvernehmlichkeit ist ja ein Riesenthema.
Ja, und wenn es doch mal zum Tod kommt während des Aktes, jetzt auch gerade bei BDSM, dann sagen ja auch ganz viele Angeklagte häufig, das war ein Sexunfall und er oder sie wollte es so hart und ja.
Genau, und das ist auch in England ein großes Thema, weil natürlich ist Totschlag immer zu viel. Auch eine Drohung mit einer Gefährdung für Leib und Leben ist zu weit. Aber also das mit dem Sexualunfällen, das ist tatsächlich ein Thema. Also da kommt es ja auch dann zu der Frage, weil es kann ja ein Unfall sein, Aber es ist halt, in England gibt es den 50 Shades of Grey Excuse. Also so Menschen, vor allem Männer, sagen dann über ihre Freundin genau das, dass, ne, sie wollte es so hart und dann ist es halt, ich bin abgerutscht oder es war, ne, es war zu viel und habe sie dann erwürgt. Und das ist dann einfach oft, glaube ich, ein Excuse. Also man kann es ja im Nachhinein nicht beweisen, dass sie das nicht wollte.
Das ist ja leider, also nicht nur im BDSM-Bereich, sondern generell, wenn es um Missbrauch jeglicher Art geht, im sexuellen Bereich, ja fast immer der Fall, dass immer Aussage gegen Aussage steht. In dem Fall, wenn das Opfer dann natürlich verstorben ist, weil es zu hart wurde tatsächlich, oder vielleicht ein Safe Word ignoriert wurde, dann haben wir ja auch nur noch eine Seite. Aber ansonsten bei sexuellem Missbrauch oder auch Vergewaltigung und solchen Geschichten gibt es ja ganz oft den Fall, und das ist ja das große Problem auch bei uns in Deutschland, dass Frauen sich gar nicht mehr trauen, das zur Anzeige zu bringen, weil ihnen immer unterstellt wird, sie hätten ja vielleicht die falschen Signale gesendet. Der Mann steht halt auf der anderen Seite oftmals und sagt dann, naja, also für mich sah das so aus, als wenn sie das so wollte. Sie hat sich ja nicht gewehrt und. Und es ist halt jedes Mal ein sehr dünnes Eis und eine sehr heiße Diskussion, die losgeht, weil so vielen Missbrauchs- und Vergewaltigungsopfern unterstellt wird, ja, sie wären ja selber schuld, beziehungsweise sie hätten das ja vielleicht auch so gewollt oder provoziert oder.
Ja, obwohl diese stereotypischen Annahmen, also diese Mythen eigentlich, ne, die werden also durchaus besser. Also es wird jedes Jahrzehnt immer besser. Also obwohl wir davon natürlich nur hören, von denen, wo es schlecht gelaufen ist, wenn man zur Polizei gegangen ist. Mhm. Die Polizei weiß sowas jetzt, also dass sie, ne, also so Vergewaltigungsmythen, dass es die gibt und dass wir damit sehr vorsichtig sein müssen und dass man auch, dass ich Frauen und Kindern glauben sollte. In der ersten Instanz mindestens, ne? Aller mindestens. aber was das Allerschwierigste ist, ist, auch wenn der Prozess perfekt ist, auch wenn die Polizistinnen oder Innen halt genau das Richtige tun, genau, ne, dem Menschen glauben, ne, komplett helfen, kann es trotzdem dazu kommen, dass es vor Gericht nicht genug Beweise gibt. Und das ist in England auch ein großes Thema. Also das ist einfach, auch wenn alles gut läuft, es ist, wie du gesagt hast, ein Wort gegen ein anderes oder vielleicht auch nur ein Wort. Und das ist halt wahnsinnig schwer nachzuweisen, was genau da passiert ist, wenn da keine Videoaufnahmen oder andere Sachen drumherum sind.
Also ja, das ist, oder die Frau beispielsweise direkt zu einem Arzt gegangen ist, um Beweise sichern zu lassen. Wer würde denn, also die wenigsten würden das ja in einem Moment, wo sie gerade irgendwie vergewaltigt wurden, tatsächlich machen. Ja, genau. Da hat man ja dann mit anderen Dingen in sich gerade zu dealen und zu kämpfen. Ja, es ist sehr schwierig. Das ist absolut, bin ich absolut bei dir.
Aber wenn es um Totschlag geht, auch wenn es ein Unfall ist oder ein Sexunfall, kommt es wahrscheinlich zum Gerichtsprozess. Also ich glaube, da wird es schwierig, wenn man jemanden erwürgt hat. Ich meine, da kann man vielleicht vor Gericht sagen, ja, es war ein Unfall, also ist man nicht ganz so schuldig, ne?
Oder denn es ist ja immer noch eine fahrlässige Tötung.
Genau, also mindestens das, aber bei Vergewaltigungsfällen und bei diesen anderen, ne, Situation ist das vielleicht noch schwieriger nachzuweisen, genau was passiert ist und wie hart es war.
Man vermutet ja, dass diese ganze Schlachtung von Bernd Brandes Armin Meiwes gefallen hätte. Ein sehr außergewöhnliches Detail ist aber wohl, dass dies einfach nicht der Fall war. Es war nicht so, wie es in seiner Vorstellung immer gewesen ist. Also in seiner Vorstellung war das Ganze total romantisch. In Wahrheit merkt Armin Meiwes aber, wie schrecklich und grausam das Ganze auch war. Er empfindet in dem Moment auch Hass auf Bernd Brandes, dass er ihn dazu bringt, aber auch auf sich selbst, dass er das macht, ne? Und trotzdem macht er weiter. Im Interview 2010 mit Günter Stampf beschreibt er die Situation zum Beispiel folgendermaßen.
Es war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Vorstellung war eigentlich, dass alles eben sehr schön, vielleicht auch romantisch und so weiter gewesen wäre. Und es war eigentlich nur schrecklich und grausig.
Wow, also er fühlte sich selber in der Situation gefangen. Also klar, eigentlich irgendwo, er hat ja versprochen, dass er auf keinen Fall, ne, ihn ins Krankenhaus bringt. Und er hat dann wahrscheinlich auch selber gemeint in der Situation, dass er seinem Opfer den Tod schuldete, den er ihm ja versprochen hat.
Genau. Und eigentlich fand er das Ganze aber total abscheulich. Und das ist ja nachvollziehbar. Aber was halt nicht nachvollziehbar ist, ist, dass er dann trotzdem das Fleisch gegessen hat. Also die Idee, dass man gezwungen ist, einen anderen Menschen zu verzehren, kennt man ja eher aus einem anderen Kontext. Also wenn es absolut notwendig ist, ja zum Beispiel überlebensnotwendig ist, da gibt es ja auch Dinge, die schon geschehen sind, Filme, wo man das sehen kann. Du weißt.
Ja, absolut. Also man denkt ja auch da zuerst dran eigentlich, wenn man an Kannibalismus denkt.
Genau.
Also so, ich bin auf einer Insel und kann nicht anders.
Ja, oder an der Gletscherspalte
gefallen.
Man muss
eine schwere Entscheidung treffen.
Genau.
Ja, und das nennt man profanen Kannibalismus, also bei dem menschliches Fleisch als Nahrungsmittel angesehen wird. Und dieser tritt vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten auf. Hm. Menschen müssen sich dann teilweise gegenseitig verspeisen, weil sie andernfalls nicht überleben. Also nur ein kleiner Teil des Kannibalismus ist auf psychische Störungen zurückzuführen. Meistens geht es um Überleben.
Würdest du denn jemanden essen, um zu überleben? Also zum Beispiel in so einer schrecklichen Notsituation. Da gab es doch zum Beispiel diesen schrecklichen Flugzeugabsturz über den Anden im Oktober 1972. Und die 45 Insassen, die den Absturz überlebten, mussten halt 72 Tage in dem Eis ausharren, bis sie gerettet wurden und kämpften halt dort auch natürlich 72 Tage lang ums Überleben. Und am Ende haben von 45 Insassen nur 16 Personen überlebt, aber auch nur, weil sie irgendwann angefangen haben, die Leichen zu essen. Kannst du dir sowas vorstellen?
Also vorstellen ist natürlich schwierig, aber die Idee, dass ich vielleicht einen Menschen essen könnte, wenn es absolut notwendig wäre, vielleicht. Also ob ich dafür jemanden ermorden würde, da bin ich mir nicht so sicher. Aber vielleicht jemand, der schon am Sterben ist? Aber wenn ich zum Beispiel eine Freundin oder ein Familienmitglied ermorden müsste, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich glaube, da müsste ich ein freiwilliges Opfer haben, das eh schon am Sterben ist und ich nicht kenne. Also da gibt es sogar eine ganz bestimmte Situation. Aber ich war noch nie in so einer Krisensituation. Also es kann sein. Also ich weiß es nicht. Du?
Ich weiß es auch nicht. Also normalerweise kann ich mich ja immer sehr klar positionieren und habe zu allem eine Meinung. Aber das ist auch so ein Fall, wenn da jetzt jemand liegt und sagt, ich sterbe eh, iss mich, damit du überlebst. Überlebe für uns beide. Ich weiß nicht. Also es ist ja, das muss ja auch eine krasse Überwindung sein. Das ist, da liegt ein Mensch, auch wenn er schon tot ist. Und da das Fleisch auch erstmal irgendwie, die ist jetzt nicht so, als wenn die da einen Grill und einen netten Metzger am Start haben, der dir das hübsch zurecht macht und als Burger auf dem Grill packt. Das ist ja alles so sichtbar. Ich kann mir das kaum vorstellen. Es ist wirklich, wenn es um Überleben geht, keine Ahnung, ob ich dazu fähig wäre, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Ich neige eher zum Ja in der Situation, die du gerade beschrieben hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Sterben wäre und mein Partner ist am Leben, würde ich vielleicht auch sagen, iss mich, damit du überlebst. Ne? Also es ist ja dann auch fast eine Verantwortung, die ich ihm natürlich dann auch gebe damit. Er kann sich natürlich dagegen entscheiden, aber er meint dann vielleicht auch, er muss das dann tun, weil mindestens überlebt dann einer von uns. Aber es geht natürlich auch darum, wie klar es ist, dass man je gerettet wird. Also wenn es auch vielleicht einfach dazu kommt, dass man trotzdem verhungert.
Voll. Ich wäre dann, glaube ich, lieber diejenige, die stirbt und gegessen wird. Das wäre mir irgendwie lieber, als die Entscheidung zu treffen, jemanden zu essen. Also, oh Gott.
Also zurück zur freiwilligen Körperverletzung. Also du hast ja vorhin auch Piercings angesprochen und Tattoos. Also glaubst du, es sollte im Bereich Körpermodifikation Grenzen geben? Und wenn ja, wo sind diese Grenzen?
Da sprichst du ja genau mit der Richtigen.
Ja, dachte ich mir. Wie viele Tattoos hast du?
Nee, ich finde, das weiß ich nicht. Das sind alles so groß, ich werde das so oft gefragt, aber es sind alles so großflächige Tattoos. Der ganze Arm ist ja voll, da sieht man ja kein bisschen Haut mehr und die Hände und Füße und Oberschenkel und Hals und Dekolleté. Das ist ja wie ein großes Cape, was ich mir hier angezogen habe sozusagen. Und es ist auch ganz viel Platz und ich möchte mich weiter freiwillig verstümmeln lassen. Verunstalten. So, das höre ich auch ganz oft im Internet. Wie kann man sich nur so verunstalten lassen? Ja, ist ganz einfach. Nehmt euch das nötige Kleingeld, sucht euch einen Verunstalter eurer Wahl und los geht's. So, also.
Und man wird zum Kunstwerk.
Genau. Ich persönlich finde die Grenzen, die gesetzt sind, zumindest hier in Deutschland, da kann man ja mit 18 im Prinzip sehr, sehr viel machen. Schon richtig so. Also bei mir war das einfach, ich sag das so, bei mir war es einfach sehr, sehr früh schon der Fall, dass ich das gern gemacht hätte. Da war ich vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, als ich wow. angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Ja, ich habe Leute angesprochen, die tätowiert waren oder doll auffällig gepierst waren. Ich bin jetzt nicht so stark gepierst. Ich habe 2 Piercings. Mein Gott, das ist ja echt niedlich. Eins davon sieht man nur. Also und für alle Zuhörer, die jetzt sonst was denken.
Habe ich auch gerade gedacht, Zunge. Oh, das andere.
Es ist in der Zunge. Ich habe ein Nase- und ein Zungenpiercing. So, jetzt ist es raus. Wow. Nee, aber ich habe wirklich Menschen angesprochen, die ganz doll gepierst und tätowiert waren. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich fand das schön. Ich wollte mir immer die Haare färben. Ich habe mir die Haut selber mit Filzstiften bemalt. Ich hatte irgendwie schon immer so einen Drang und eine Neigung, anders auszusehen, bunter auszusehen. Und das durfte ich dann ab 18 so richtig ausleben. Und ich finde, es ist auch ein Alter, wo du auf jeden Fall in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen und dir über die Konsequenzen bewusst zu sein. Nämlich so ein Tattoo, gerade so ein großflächiges, wirst du nicht mehr so einfach los. Und deswegen finde ich die Grenzen hier in Deutschland schon richtig gesetzt. Also auch, was du gerade angesprochen hast, zum Thema Body Modification, das ist zum Beispiel nicht so mein Ding. Das ist ja dann, man lässt sich auch so Metallimplantate unter die Haut setzen oder so Hörner in den Kopf transplantieren, kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht, wie man es sagt.
Oder die Zähne zuspitzen lassen oder so.
Genau, die Zähne zuspitzen lassen, Zunge spalten oder auch so Elfenohren schnitzen. Ich habe von Natur aus ein Elfenohr. Ich wünschte, es wäre weg. Wie können Leute sich Elfenohren schnitzen? Aber hey, jeder so, wie er mag, ne? Wer bin ich, dass ich über solche Leute urteilen würde? Aber auch das ist ja ab 18 alles möglich. Und ich finde es auch in Ordnung. Also,
wo sollte denn die Grenze sein? Weil also, du hast gerade Ohren angesprochen und es gibt ja auch Brüste, also in nicht der Zähne, könnte man sagen, gibt es ja auch andere Modifikationen, die Menschen machen. Also Schönheitschirurgie ist ja auch Körpermodifikation.
Absolut.
Da ist ja auch sehr freiwillige Körperverletzung, klar.
Ja, mit teilweise noch höheren Risiken als beispielsweise Tätowieren und Piercen.
Ja, absolut. Und da ist halt die Frage, aber es muss ja irgendwo eine Grenze geben. Also wenn ich jetzt zum Tattoo-Mann gehe oder zum Tätowierer gehe und ich sage dieser Person, ich möchte jetzt zum dritten Mal mein eigenes Tattoo überstechen. Also was ist, wenn ich jetzt das Tattoo nicht mag und dann das nächste nicht mag und das nächste nicht mag und ich das irgendwie immer wieder drüber malen? Da gibt es doch auch bestimmt irgendwann eine Grenze, wenn die Haut das nicht mehr mitmacht und dass ein Tätowierer dann sagt, nee, das mache ich nicht.
Also Grenzen gibst, also es ist klar, du als Tätowierer oder Tätowiererin hast am Ende die Entscheidung für dich zu treffen, möchte ich diesem Kunden oder der Kundin jetzt nochmal darüber tätowieren oder nicht. Aber an und für sich darf der Kunde oder die Kundin das auch selbst entscheiden. Das hat der Tätowierer oder die Tätowiererin nicht in dem Moment zu entscheiden. Die kann nur für sich sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich möchte mein reines Gewissen behalten und ich habe dir jetzt gesagt, als freundliche Beratung, also es war einfach nur ein guter Rat, mach das jetzt nicht weiter oder es reicht oder es bringt noch mehr Risiken und Gefahren mit sich und oder es wird auch einfach hässlich, es gibt's auch. Mhm. Aber dürfen tut er das. Also es gibt Tattoos jetzt beispielsweise, sind halt mutwillige Körperverletzungen und hier zählt die geistige Reife. Also es gibt keine gesetzliche Altersgrenze, ab wann man sich dann piercen oder tätowieren lassen darf. Aber die meisten Studios tätowieren halt keine Kinder ohne Erlaubnis der Eltern. Ne? Aber selbst das wäre streng genommen möglich, wenn das Kind sagt, ich will und ein Elternteil sagt, ja, es darf und kommt auch mit, dann geht das so. Und wenn du halt für dich alleine entscheiden möchtest, dann ab dem 18. Lebensjahr. Und ja, eigentlich gibt's da keine Grenzen. Und irgendwie, ich weiß, worauf du anspielst, dass es doch irgendwie vielleicht mal besser wäre, irgendwo Grenzen zu setzen. Ich gehöre zu der Gruppe Menschen, die sagen, wir haben nur so kurze Zeit auf diesem Planeten zu leben. Lass doch bitte jeden alles so mit sich selbst machen, wie er möchte, solange niemand anderem damit wehtut.
Aber man muss ja auch Menschen beschützen. Also auch teilweise gibt es ja auch psychologische Probleme, die man haben kann, wo man dann sich selber immer weiter modifizieren möchte. Das sieht man ja auch bei Schönheitschirurgie, dass man einfach immer weitermacht. Und ich glaube, glaubst du, man könnte zum Beispiel zum auch Chirurg gehen und sagen, hey, schneid mein Ohr ab. Ich mag mein Ohr nicht. Ab wann ist es Verstümmelung und ab wann, also bis wo ist es?
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Also genau, ein Körperteil abnehmen ist ja dann wieder schon Amputation. Und das ist ja das, was du mir vorhin auch erklärt hast. Ein Arzt darf dir nicht einfach irgendein wichtiges Körperteil abnehmen. Ich weiß nicht, wie wichtig jetzt so ein Ohr ist, weil ich glaube, wir können auch ohne das den Lappen, der hier am Kopf dran hängt, noch hören und so.
Also bis ganz nach unten. Also ich kann noch hören, aber ich habe keine Ohren draußen mehr.
Genau, ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die das gemacht haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann Ärzte sind, die sowas durchführen. Ich glaube, Ärzte haben da auch noch mal...
Ja,
das
glaube ich auch nicht.
Da ist das nochmal was anderes. Also Menschen, die, ich sag mal, wenn wir jetzt wirklich von diesen Body Modifications sprechen, wie ich lass mir meine Ohren umschnitzen zu Elfenohren oder die Zunge spalten, die gehören ja auch so mit in diese Tattoo- und Piercing-Szene eher. Und nicht zum Thema Body Modification im Bereich Schönheitsoperationen, weil das ist ja nochmal was anderes. Das sind Chirurgen, das sind Ärzte. Und ich glaube, die würden das auch nicht machen. Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob so ein Dude, der hier Body Modifications auf härteste Art und Weise umsetzt und für andere anbietet, das nicht sogar machen würde. Also generell bei uns jetzt, ich sag bei uns, süß, ne? Ich zieh mich da voll mit rein. Generell in der Tattoo- und Piercing-Szene gilt natürlich immer eine Aufklärungspflicht. Also ein Tätowierer oder eine Tätowiererin und der Piercer oder Piercerin muss dich wirklich gründlich beraten und all deine Fragen beantworten, bevor er eben das Piercing sticht oder das Tattoo. Ne? Und was die Tätowierer vorher auch fragen sollten, ist, ob der Kunde denn die Risiken des Tätowierens einschätzen kann. Also man muss irgendwie schon checken, ist der Mensch, der da vor mir steht, auch wirklich voll geschäftsfähig, ja auch im geistigen Sinne. Und weiß der jetzt, welches Risiko er eingeht? Das ist auf jeden Fall immer ganz, ganz wichtig und im Prinzip auch gesetzlich vorgeschrieben.
Ja, aber als Außenseiterin zum Thema Tattoos, beziehungsweise ich habe keine, also Forschung zeigen, dass es bei Tattoos nicht natürlich um den Außenseiterstatus geht. Also es ging wohl mal und ab und zu gibt es natürlich darum, dass man irgendwie Gruppenmitgliedschaft zeigen möchte. Aber eher geht es darum, dass Menschen ein Souvenir oder ein Identitätszeichen haben möchten. Also beziehungsweise sie wollen so die Geschichte des eigenen Lebens erzählen durch ihre Tattoos oder dokumentieren, wo sie waren zum Beispiel. Also wie wählst du deine Tattoos aus?
Ich sage immer gerne zu Menschen, die mich fragen, warum ich so stark tätowiert bin auch, naja, also mein Körper ist ja mein kleines Gefäß, was ich mit Leben fülle aktuell, ja. Und dieses Gefäß ist wie eine Art Wohnung, wie ein Haus. Und ich frag dich doch auch nicht, warum deine Tapete gelb ist und deine Vorhänge grün. Weißt du? Ich kann mir aussuchen, wie ich mein Gefäß, mein kleines Häuschen gestalte. Und die Tattoos wähle ich tatsächlich nach Dingen aus, die mich sehr ausmachen. Entweder Dinge, die mir passiert sind, die mich sehr geprägt haben oder Dinge, die mir viel Kraft geben. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du auch gerade gesagt hast, ne? So die Geschichte, sein eigenes Leben zu erzählen oder zu dokumentieren. Und da zähle ich auch komplett mit rein.
Ja. Also manchmal stimmt die Forschung auch.
Absolut.
Weil du ja so durchtätowiert bist, also es gibt ja so eine Annahme, auch wird im Film fast so gezeigt. Also es gibt eine ganz bestimmte Art Mensch, die als so tätowierten Menschen eigentlich dargestellt wird und gecastet wird. Also das war doch bestimmt schon mal beruflich relevant, oder? Ja, die Kriminellen sind ja oft tätowiert, richtig?
Ja. Also für mich war es beruflich Gott sei Dank nie relevant. Ich habe aber auch das große Glück, in Berlin geboren und aufgewachsen zu sein. Und Berlin ist, was das angeht, irgendwie schon immer sehr locker gewesen. Und ich war auch schon immer so, dass ich gesagt habe, wenn mich jetzt jemand nur nicht will, ja, und meine Qualitäten nicht möchte für sein Unternehmen, weil ich aussehe, wie ich aussehe, dann hat er mich als Mehrwert auch nicht verdient in seiner Scheißfirma. So, Ende aus. So war ich schon immer eingestellt. Und dann, also ich habe ja eine Zeit lang auch ganz normale bürgerliche Jobs gemacht. Ich habe viel im Büro gearbeitet. Ich hatte auch, ich war im Einzelhandel und in der Gastro, hatte also auch direkten Kundenkontakt. Und es war mal ganz witzig, weil Kunden, die mich nur vom Telefon oder vom E-Mail-Verkehr kannten, die waren dann immer total überrascht, wenn sie mich das erste Mal gesehen haben. Weil die halt mit was ganz anderem gerechnet hätten, wahrscheinlich mit so einer hübschen, sehr natürlichen Blondine in so einem Jackett und so. Aber im Schauspiel ist es tatsächlich sehr spannend, weil ich rollentechnisch natürlich sehr, sehr festgefahren bin. Also mich kannst du super in die Rolle von einer Bösen stecken, ja, von einer Kriminellen, irgendeiner Drogenabhängigen oder diese Klischeebilder, die sich alle machen, wenn man an eine Frau mit bunten Haaren und sehr, sehr vielen Tattoos denkt. Also entweder das oder du ordnest mir halt wirklich eine Rolle zu, die sehr nah an meiner echten Persönlichkeit ist. Zum Beispiel die Künstlerin, die Musikerin. So, wir dürfen natürlich auch alles so aussehen, weil wir sind ja die Freigeister. Also es gibt auf jeden Fall Einschränkungen, aber für mich war es Gott sei Dank nie so schlimm, dass ich jetzt irgendwie Sorgen hatte, Arbeit zu finden.
Ja, das ist schön. Aber dennoch ist es ja, wie du sagst, manchmal Thema. Also auch wenn es nicht Thema sein sollte. Frühere Studien belegten, und das habe ich auch immer gelernt selber in der Uni, dass das Zeigen einer Tätowierung sich nachteilig auf die Einstellung gegenüber PolizistInnen, aber auch Menschen auswirkt. Also das nennt man den Tattoo-Effekt.
Hast du denn eine Zahl für mich, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich tätowiert sind? Ich habe ja das Gefühl, jeder Zweite ist tätowiert so und die nächste Generation Rentner ist einfach richtig cool zugehackt.
Also Deutschland ist eins der Länder in Europa, in denen eher weniger Menschen tätowiert sind. Und laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov, welche am 25. Juli 2021 durchgeführt wurde, haben rund 17% der Deutschen mindestens ein Tattoo. Und das soll wohl auch so bleiben bei den meisten. Also die meisten wollen nicht mehr als eins. Zum Beispiel aber unter den 18- bis 24-Jährigen haben 16% mindestens ein Tattoo und zusätzlich 14% wollen noch eins. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es rund 26%, also ein Viertel sind tätowiert. Und weitere 14% wollen noch
eins. Also das passt auch gut zu mir. Ich habe zwar mit 18 angefangen, aber so richtig großflächig wurde es so mit 22 ungefähr. Da kamen dann die ganzen Arme wirklich. Und mit 25 habe ich mir dann Hals und Dekolleté tätowieren lassen. Also das passt sehr gut. Ich fall voll in die Studie rein.
Und unter den 55-Jährigen haben aber nur 9% ein Tattoo.
Ja, okay. Keine Tattoo-Fans. Ü55 ist vorbei. Aber wir haben jetzt irgendwie 8 Stunden über Tattoos gesprochen. Na klar, da bin ich ja diesmal heute auch Expertin. Wie geht die ganze Story denn aus?
Also im Dezember 2003 startete der Prozess gegen Armin Meiwes vor dem Landgericht Kassel. Und Armin Meiwes wurde wegen des Mordes an Bernd Brandes angeklagt und er legte ein umfassendes Geständnis ab, sagte aber immer wieder, dass er nicht aus sexuellen Motiven getötet hat. Sein Verteidiger erklärt, dass Armin Meiwes von seinem zwanghaften Verlangen nach Menschenfleisch getrieben worden sei und plädierte auf eine angemessene Strafe wegen Tötung auf Verlangen. Aber das Landgericht Kassel verurteilt dann Armin Meiwes wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Freiheitsstrafe. Das Gericht befindet Armin Meiwes für schuldfähig. Was hältst du von der Strafe? Findest du 8,5 Jahre angemessen?
Nee, ich finde das zu viel.
Warum?
Das ist für mich jetzt auch wieder so ein Fall, wo ich irgendwie automatisch an Marianne Bachmeier und Klaus Grabowski denken muss, weil Klaus Grabowski ja auch psychisch krank in dem Sinne oder eine psychische Krankheit hat, der ist nämlich pädophil oder hat pädophile Neigungen. Und genauso betrachte ich diesen Fall irgendwie. Das sind Menschen, die haben ja irgendwie sehr für uns oder ich sag mal für mich krankhafte Neigungen. Und damit geht es denen ja auch nicht immer gut. Und ich denke mir hier, das war was sehr Einvernehmliches. Er hatte diesen Drang, das Opfer hatte diesen Drang, das Opfer hat immer wieder darauf bestanden, aber auch wirklich am Ende zu sterben und getötet zu werden. Und ich verstehe schon, dass das Gesetz jetzt sagt, das können wir jetzt aber deswegen nicht legal machen, ja, damit es jeder so handhaben kann, das verstehe ich. Aber 8,5 Jahre finde ich wirklich krass, weil er hat ja niemanden gezwungen. Er ist jetzt auch, jetzt geht's wieder um dieses, ist ja eine Gefahr für die Gesellschaft. In meinen Augen halt nicht, so krass es auch klingt. Der würde mich, glaube ich, nie umbringen und aufessen, sondern sich immer nur Menschen suchen, die das auch möchten. Also ich meine, er hatte ja auch irgendwie nochmal 3 oder 4 Männer da, die er nicht getötet und gegessen hat. Ja, weil ihm das irgendwie auch nicht erfüllt hat, so wie er es sich gewünscht und vorgestellt hat. Ich finde, 8,5 Jahre sind zu krass, zu viel. Was sagst du denn?
Ich finde es aus ganz anderem Grund ethisch kompliziert. Also ich finde es wahrscheinlich lebenslang für ihn, weil er wahrscheinlich tatsächlich eine Bedrohung ist. Also es sei denn, man kann ihn therapieren. Aber er hatte schon, seitdem er so klein ist. Also ich weiß nicht, ob Aber da kommen wir auch noch zu, also zu dem psychologischen Gutachten. Weil das ist gar nicht so, es ist nicht, wie man das erwartet. Oder nicht, wie ich es erwartet hatte zumindest, was sie da gefunden haben. Aber zuerst einmal zu dem Thema, ob 8,5 Jahre angemessen sind, rein vom Mord her. Also das ist so ein geplanter Mord. Und das ist so, was Totschlag und Mord angeht, ist das schon eine echt harte Nummer. Und was natürlich auch, wo man vorsichtig sein muss, auch mit Gesetzen, ist einfach, dass wir Menschen beschützen, die vielleicht halt Opfer von sowas sein könnten. Und denen geht es ja wahrscheinlich auch nicht gut. Also es sind schon Menschen, die selber beschützt werden müssen, auch von sich selber, könnte man sogar sagen, aber auch von Menschen, die ihnen sowas antun könnten. Aber das ethisch Komplizierteste ist für mich, dass, wie du ja gesagt hast, Bernd Brandes ja offensichtlich so behandelt werden wollte.
Ja.
Und das hängt für mich damit zusammen, ob man den eigenen Tod bestimmen kann. Aber hier ist es halt das Problem. Ja, ich glaube eigentlich schon, sollte man den eigenen Tod bestimmen. Aber wahrscheinlich hatte Brandes halt extrem psychologische Probleme. Dazu sagte die Staatsanwaltschaft, dass Brandes unter einer extremen Form des Masochismus und nicht mehr kontrollierbaren Selbstvernichtungsfantasien litt. Wenn er also online nicht auf Maivis gestoßen wäre, sondern auf TherapeutInnen oder andere Hilfeforen, sehe das wahrscheinlich ganz anders aus. Also auf der einen Seite glaube ich, dass man insgesamt den eigenen Tod bestimmen sollte, aber man muss auch Menschen beschützen, die halt psychologische Probleme haben.
Da stimme ich dir auch zu. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert in dem Fall, weil man hat ja immer dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette-Prinzip, weißt du, wäre dieses, jenes, welches anders gelaufen, dann. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass Menschen beispielsweise wie jetzt der Bernd Brandes, der eben unter dieser extremen Form von Masochismus leidet, da ist ja auch nicht klar, ob der therapierbar gewesen wäre, ob man den hätte behandeln können, ob man das wieder in den Griff kriegt und ob er dann weiter Lebenswillen hat. Und da bin ich auch bei dir, dass ich sage, Selbstbestimmung auch zum Thema Leben oder nicht mehr Leben, das muss ja am Ende schon noch bei uns bleiben. Und ja, ich sag nicht, macht alle, sondern natürlich sucht euch Hilfe so, weil das Leben ist kurz und das Leben ist aber auch schön und lebenswert. Trotzdem gibt es ja ganz viele Momente, wo ich zum Beispiel total unterschreibe, ich darf darüber bestimmen, dass ich jetzt nicht mehr weiterleben möchte. Vor allen Dingen bei Menschen im hohen Alter, die dann sehr krank sind. Und da gibt es ja hier noch totale Hürden. Also es ist ja in Deutschland eigentlich gar nicht möglich und wahnsinnig schwer. Und hier haben wir zwei Extreme, die aufeinandertreffen. Zwei Menschen mit sehr, ja, wie sagt man das? Zwei Menschen, die psychisch wirklich starke Probleme haben und sich da irgendwie auch gegenseitig abholen und auffangen und sich irgendwelche Wünsche erfüllen. Ich finde es halt, es ist so schwer, ich finde es einfach nicht angemessen, dass jetzt Armin so lange dafür ins Gefängnis geht. Ich sage, okay, also ich gehe vielleicht mit, dass Armin Maivis in eine psychiatrische Einrichtung gehört, ja, und da irgendwie Sicherungsverwahrung in dem Fall bekommt, aber 8 Jahre Gefängnis oder 8,5 Jahre oder was es jetzt war, ich finde, das ist irgendwie, wie gesagt, es war halt einvernehmlich, so krass es auch klingt. Das ist für mich der Punkt, wo ich sage, warum dann so eine harte Strafe? Da gibt es Menschen, die töten andere nicht einvernehmlich und kriegen eine geringere Strafe. Weißt du?
Es ist Mord mit Kannibalismus. Also viel schlimmer geht's nicht.
Aber es ist erwünschter Mord.
Während er noch am Leben war, hat er den zerstückelt.
Zerstückelt hat er ihn erst, nachdem er ihn ermordet hat.
Nee, Penis
aber,
abgeschnitten.
Ja, der hat den Penis abgeschnitten. Ja, richtig. Aber der
ihn zu essen
Wunsch,
gebraten.
Der hat den ja selber auch, das Opfer hat den Penis selber noch gegessen, in roh, in gebraten, hat sich das Video dazu angeschaut. Das war alles auf Wunsch. Also streng genommen hätte er sich das auch selber so zuführen können, wenn du es so nimmst, ne? Und Armin hat jetzt irgendwie seine Neigungen da ausgelebt und Bernd hat seine auch. Also ich weiß nicht, das ist halt dieses Einvernehmliche, das macht es für mich so weniger heftig, so krass es auch klingt. Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber es ist, ich denke mir so, ja, ihr habt da jetzt lange drüber gesprochen, ihr habt es gefilmt, ihr habt da wahrscheinlich noch einen Vertrag vorher geschrieben, ist doch alles, dann macht es doch. Und solange es ihr nicht mit, also solange er das nicht mit Menschen macht, die das nicht wollen, das fände ich halt, das wäre so ein Fall von 8,5 Jahre und länger. Nee, aber das war einvernehmlich. Das ist es, was mich hier so aus der Bahn
wirft. Und das kann, aber das mit dem, ne, wie einvernehmlich das ist, das kann man ja im Nachhinein auf dich beweisen. Das ist natürlich auch das. Also was genau in den Zwischenmomenten passiert ist, was gefilmt wurde und was nicht, ob es dann doch irgendwie Druck gab, ob es dann doch irgendwie Drogen oder was auch immer gab.
Vielleicht wurde
das
ja,
weiß man ja nicht
geschnitten.
Unbedingt im Nachhinein. Ja, ja.
Entschuldigung, der Wortwitz muss.
Aber es ist richtig. Also man weiß ja nicht, ob was er jetzt, wie er das beschreibt. Wir haben ja nur die Geschichte von Armin Meiwes und natürlich was gefilmt worden ist. Aber es ist ja nicht die ganze Interaktion. Also wir wissen nicht, was davor und danach passiert ist. Und da kann ja alles möglich passiert sein. Und ich glaube, also für mich ist das schon so ziemlich das Allerschlimmste, was man machen könnte, was Mord angeht. Und auch mit so viel Plan. Und mit jemand, der selber offensichtlich psychologisch Probleme hat. Das macht es für mich nicht besser. Das macht es für mich schlechter, dass das Opfer auch ja, Probleme hat. Wie das dann weitergegangen ist, also in 2005 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verweist den Fall mit folgender Begründung an das Landgericht Frankfurt am Main zur Neuverhandlung, weil die Verurteilung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes hält rechtlicher Überprüfung nicht stand. Also er war zuerst, ne, es war Totschlag und sie sagten, das ist Mord. Dazu schreibt der Bundesgerichtshof, dass das Mordmerkmal, also das nennt man zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, auch dann erfüllt ist, wenn die Befriedigung erst nach der Tat beim Ansehen des Tatvideos erlangt werde. Also Meiwes hatte ja eingeräumt, beim Ansehen des Videos masturbiert zu haben. Und die Hauptverhandlung endete am 9. Mai 2006 und Armin Meiwes wurde dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Als erfüllte Mordmerkmale hat das Gericht zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und zur Ermöglichen einer anderen Straftat angenommen. Und das, glaube ich, ist für mich auch eher... Das passt eher zu dem, wie ich auch Mord verstehe und wie ich das so eine Strafe sehen würde.
Das ist witzig, weil Mord, das ist es. Für mich ist das in dem Fall eben durch diese Einvernehmlichkeit einfach. Ich habe es 100-mal gesagt, ist das für mich irgendwie kein richtiger Mord mehr. Aber natürlich sind, wie es hier jetzt auch gerade beschrieben ist, rechtliche Überprüfungen. Es gibt ganz viele Dinge, die damit reinspielen und dann entscheidet man, ist es Mord oder Totschlag und fahrlässig oder nicht und. Mhm. Aber ich verstehe dann an bestimmten Punkten einfach nicht, warum hier so und da so entschieden wird. Und ich finde halt, Gefängnis ist hier schwierig. Für mich ist das ein ganz klarer Fall für Psychiatrie zum Beispiel, geschlossene Abteilung.
Ist ja auch. Also er war ja dann auch in einer... das kommt auch. Also der Bundesgerichtshof bestätigt dann diese Entscheidung im Februar 2007 und seitdem sitzt Armin Meiwes in der Justizvollzugsanstalt Kassel in einer sozialtherapeutischen sozialtherapeutischen Anstalt.
Okay.
Also das wird schon mit einbezogen.
Gut,
das ist nicht so.
Kriege ich jetzt doch noch meinen Willen.
Aber das genauso hätte ich das auch, glaube ich, gemacht. Also im Sinne von, wie ich das erwünscht hätte, ist, dass er halt schon lebenslang wahrscheinlich... Ne, oder so ähnlich, aber halt in einer sozialtherapeutischen Anstalt. Das ist schon richtig. Also nicht, es ist schon ein anderer Fall als die meisten Morde natürlich. Und das ist auch relevant, auch für die Strafe.
Er sieht ja auch ein, dass er was falsch gemacht hat.
Armin Meiwes bezeichnet seine eigene Tat im Jahr 2013 in einem Zeitungsinterview als ethisch falsch und völlig abnorm. Mhm. Trotzdem empfindet er seine Strafe als nicht gerecht. Wie du. Und sagt auch, dass er weiter um sein und vor allem Bernd Brandes Recht kämpfen will. Bernd Brandes wollte ja nie, dass Armin Meiwes wegen seines Wunsches zur Rechenschaft gezogen wird.
Hm. Man denkt ja bei so einem harten Fall, dass die psychologischen Probleme wirklich gigantisch sind. Da wird es doch sicherlich auch einen Psychologen oder eine Psychologin gegeben haben, die ein Gutachten erstellt hat.
Also erstaunlicherweise nicht wirklich. Also ich hatte zuerst gedacht, er ist bestimmt paranoid schizophren. Also das war meine erste Annahme. Aber das war nicht der Fall. Also Armin Meiwes, das hätte auch meine Einschätzung verändert. Also wenn er wirklich die Realität so ein bisschen nicht versteht. Aber das war alles nicht der Fall hier. Und stattdessen litt Armin Meiwes nach Einschätzung eines Psychiaters, der ihn nach der Tat untersuchte, bereits seit seiner Kindheit unter Minderwertigkeitskomplexen. Also das ist jetzt nicht... Ne? Nichts besonders notierwert. Also
ist auch nicht so unüblich,
aufregend.
Ne?
Auch nicht so unüblich, genau. Und einer Bindungsstörung, auch das, okay.
Okay, also der Psychiater sagt sozusagen, Armin Meiwes hatte eine unauffällige Kindheit, wenig Traumata, keine schwere Persönlichkeitsstörung, sondern eben lediglich eine Bindungsstörung.
Genau, und eine Störung der sexuellen Präferenzen. Er hatte halt diesen kannibalistischen Fetischismus. Das ist schon außergewöhnlich natürlich, aber es ist jetzt nicht... Ne? Er war jetzt nicht realitätsfern oder so. Also das hat er schon verstanden, was er da macht.
Hat er über sich selbst denn gesagt, dass er den Kannibalismus begeht, um jemanden einzuverleiben, damit der wirklich für immer bei einem bleibt? Also hat das wirklich was mit seinen Verlustängsten zu tun?
Laut ihm ja. Also das hat er gesagt, dass die Verluste seiner Familie wohl ein harter Schlag für ihn waren. Und diese emotionalen Probleme triggern ihn oder triggerten ihn und verstärkten seine kannibalistischen Fantasien. Und er wollte halt durch dieses Verzehren, dass jemanden für immer bei ihm bleibt. Also dass jemand ihn nicht verlassen kann. Und das erinnert mich auch ein bisschen an den US-Kannibalen Jeffrey Dahmer, der auch das gesagt hat. Das finde ich auch spannend, weil es gibt ja nicht so viele berühmte kannibalistische Fälle. Und Jeffrey Dahmer war halt ein US-Kannibale und er wollte sich auch nicht einsam fühlen und hat dementsprechend auch gesagt, dass er seine Opfern verzehrt hat.
Crazy. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz betonen, damit das hier von den ZuhörerInnen niemand falsch versteht. Als ich vorhin sagte, für mich ist Armin Meiwes keine Gefahr für die Gesellschaft, weil die Opfer ja freiwillig zu ihm kommen, meine ich damit nicht, lasst ihn auf freien Fuß, sondern für mich war irgendwie klar, die Haftstrafe an und für sich klang für mich zu hoch als Urteil, aber eine Sicherungsverwahrung anschließend in einer psychiatrischen Klinik zum Beispiel wäre auch das, was ich für ihn sehe. Also ich sage jetzt nicht alle, die so ticken wie ein Armin Meiwes, dürfen frei auf der Straße rumrennen, weil man weiß ja nicht, wenn sich keine Opfer mehr melden, was dann irgendwann passieren könnte. Vielleicht gibt es dann doch unfreiwillige Opfer. You never know. Aber nur um hier kurz Missverständnisse aus dem Weg zu schaffen. So, und nun zur Böse-Skala. Julia, erklärst du bitte nochmal unsere Böse-Skala für die ZuhörerInnen?
Genau, also jetzt geht's zur Böse-Skala. Also die Frage ist, können wir diesen Akt von Armin Meiwes nachvollziehen, diese Straftat, diesen Kannibalismus? Zum einen ist dieser Akt nachvollziehbar böse, eine Null. Kannst du dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könntest? Eins, faszinierend böse. Du hast auch schon solche Gedanken gehabt, aber glaubst nicht, dass du so handeln könntest. Oder zwei, unbegreiflich böse. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest. Ich möchte diese Skala aber in zwei teilen. Aber wir haben ja schon einmal ein bisschen eingeordnet, ob wir jemanden essen, also den Kannibalismus an sich in einer Notsituation. Also Kannibalismus, kannst du dir das irgendwann vorstellen? Und dann in so einer Situation wie hier. Also zuerst, kannst du dir in irgendeiner Situation Kannibalismus vorstellen? Ist das nachvollziehbar, faszinierend oder unbegreiflich?
Das hatten wir ja vorhin, das Thema. Das ist für mich sehr, sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Ich würde da eine Eins geben. Ich finde, böse ist hier tatsächlich auch das falsche Wort, wenn es um Kannibalismus in einer Notsituation geht. Ne? Also das Böse irgendwie falsch gewählt, aber wir bleiben bei unserer Skala. Da bin ich bei Eins faszinierend, weil vielleicht hat man so einen Gedanken, natürlich, wenn du verhungern bist und nicht weißt, wie lange du noch zu leben hast, dann glaube ich, dass man solche Gedanken bekommen kann. Das heißt, ich kann mir das schon vorstellen, diesen Gedanken zu hegen, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, wirklich so zu handeln und einen anderen Menschen zu essen, in einer Notsituation. Und jetzt geht's ja um in dieser Situation, wie Armin Meiwes sie erlebt hat. Also jemand kommt zu mir und möchte, dass ich ihm bei lebendigem Leib Körperteile abnehme und esse. Und das ist für mich eine 2. Das liegt außerhalb, unbegreiflich, das liegt außerhalb meiner Vorstellung. Das kann ich nicht, ich könnte so nicht handeln.
Ich bin gleich. Mich ist auch 1 für Kannibalismus, also für Notkannibalismus und unbegreiflich, beziehungsweise 2 für diesen Akt.
Da sind wir endlich sind wir uns mal einig. Ich dachte, das ist eine Premiere. Ich mache gleich ein Kreuz bei mir im Kalender, dass wir doch mal gleich sind. Julia, vielen, vielen Dank für deinen fachmännischen Rat wieder an dieser Stelle. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und an alle ZuhörerInnen da draußen. Ihr dürft gerne wieder mitbieten auf unserer Böse-Skala. Tut dies gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, danke, Julia.
Ja, und danke, dass du uns so viel erzählt hast über die Tattoo-Welt, über die freiwillige, mutwillige Körperverletzung.
Sehr gerne, immer wieder. Kommt gerne auf mich zu und stellt mir Fragen.
Bis demnächst. Tschüss.
Bis dann, mach's gut.
Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Kwan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge, wie weit ein Mann aus Geltungsdrang bereit ist zu gehen, die häufigsten Motive vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und ein unethisches, pro-organisationales Verhalten. Audio Now.